Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und kommentieren die Verprobung von Krisenfällen an Schulen. Außerdem sprechen wir mit Professor Dr. Christoph Landscheid, Bürgermeister von Kamp-Lintfort, über die Aussicht auf den eigenen Bahnhof. Die Mobilitätswende bleibt das große Ziel für Deutschlands Straßen. Dafür müssen sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel gestärkt und modernisiert, als auch Strukturen des Privatverkehrs umgestaltet werden. Zwar nimmt die Planung einer modernen Verkehrsinfrastruktur weiterhin an Fahrt auf, hängt aber mancherorts immer noch sehr hinterher. Dabei bildet sie einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Fortbewegung für Menschen und Güter. Den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und die verschiedenen Faktoren auf dem Weg zu mehr Elektromobilität haben wir uns genauer angeschaut. Sprecherin ist Wiebke Werner.
Im Masterplan Infrastruktur der Bundesregierung werden hohe Ziele gesteckt. Unter anderem will man ein Netzwerk mit 1 Million Ladepunkten für Elektrofahrzeuge schaffen. Zur Einordnung, im Februar 2024 gab es rund 108.000 öffentlich zugängliche Ladesäulen. Um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, seien diese Ziele unverzichtbar, betont Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, kurz BMDV.
Für diese Dekarbonisierung spielt die Elektromobilität eine tragende Rolle. Laden muss dabei so einfach und selbstverständlich sein wie tanken. Nur so wird Elektromobilität eine Option für die breite Masse. Und damit der Umstieg gelingt, braucht es eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur. Nur mit einem sichtbaren, verlässlichen Angebot können wir Vorurteile und Skepsis abbauen.
In das Deutschlandnetz, das weiße Flecken auf der Landkarte schließen soll, investiert das BMDV über 2,3 Milliarden Euro. Bis 2026 sollen so rund 9.000 neue Schnellladepunkte entstehen. Aber damit die Antriebswende funktioniere, müssten auch die Kommunen unterstützen und geeignete Flächen für die Ladesäulen identifizieren. Kurt Siegel, bis März war er lange Jahre Präsident des Bundesverbands E-Mobilität, erweitert den Fokus. Die größte Herausforderung sei es, Energie- und Mobilitätswende zusammenzubringen.
Das ist die eigentliche Herausforderung. Und unter dieser Herausforderung verbergen sich die Chancen. Und dazu gehört natürlich ein wahnsinniger Wille, der von Seiten der Politik hinterlegt werden muss, was ich derzeit definitiv nicht so sehe. Das ist alles sehr viel Geschwätz und wenig Fakten. Aber es gibt natürlich auch positive Entwicklungen. Nichtsdestotrotz, hinter diesen Herausforderungen stehen natürlich Riesenchancen. Und die gilt es zu nutzen.
Die gesteckten Ziele könnten außerdem nur dann erreicht werden, wenn alle Beteiligten ihre Kräfte bündeln. Kein einzelnes Verkehrssegment und keine Institution kann die Verkehrswende allein stemmen. Siegel plädiert außerdem für neue Förderungskonzepte. Die Verteilung nach dem Gießkannenprinzip sei teuer, aber wenig effektiv. Siegel begrüßt den Ausbau der Ladeinfrastruktur, bemängelt aber, dass es aktuell noch nicht genügend E-Fahrzeuge auf unseren Straßen gäbe, um diese auch zu nutzen. Einen Grund dafür sieht er in der Debatte um die Technologieoffenheit. Dabei hat die Wissenschaft diese eigentlich längst beendet. Denn obwohl in der Forschung und Entwicklung die Offenheit eine essentielle Einstellung sei, müsse man sich in der praktischen Umsetzung auf die energetisch effektiven Methoden konzentrieren. Und das sei aktuell eben der Elektroantrieb und nicht E-Fuels oder Wasserstoff, so Siegel. Neben der Antriebswende müssten zugunsten lebenswerterer Städte und einer besseren CO2-Bilanz aber auch andere Verkehrsträger attraktiver werden. Es sollte nicht allein das Auto betrachtet werden. Diese Überzeugung teilt auch Christoph Erdmenger, Abteilungsleiter Nachhaltige Mobilität im Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg. Das Ländle hat sich 5 Ziele für die Verkehrswende gesetzt, die bis 2030 55% der CO2-Emissionen im Verkehr einsparen sollen. Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr sollen sich verdoppeln. Jedes zweite Auto und jede zweite Tonne an Gütern sollen klimaneutral unterwegs sein. Außerdem soll jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden und der Verkehr mit Kraftfahrzeugen soll um ein Fünftel reduziert werden. Es sei notwendig, so Erdmenger, dass alle Sektoren den Hebel nutzen, der ihnen zur Verfügung steht. Elektromobilität spiele dabei eine wichtige Rolle.
Aber als Klimaschützer muss man auch sagen, es ist halt einfach noch nicht genug. Also deswegen muss man schon ein Stück zulegen. Aber dieses, man braucht auf diese Möglichkeit gar nicht mehr zu setzen, was manchmal Medien in ihren Extremen, die sie gerne darstellen, heutzutage darstellen, dem kann man, glaube ich, klar widersprechen.
Neben dem Infrastrukturausbau im öffentlichen Raum müsse man aber auch über Anreize nachdenken, die private Ladepunkte und die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs attraktiver machen. Etwa vergünstigte Parkgebühren oder Null-Emissionszonen nach niederländischem Vorbild, die etwa in Wohngebieten die Luftqualität verbessern. Solche Anreize begünstigten positive Diskussionen zum Thema, so Erdmenger. In Baden-Württemberg habe man einen weiteren Hebel in Bewegung gesetzt. Mit dem Bündnis Verkehrswende in der Arbeitswelt habe man Unternehmen und Gewerkschaften zusammengebracht. Denn gerade Unternehmensflotten und Dienstwagen bieten das Potenzial, in einem kurzen Zeitraum eine große Menge an Elektrofahrzeugen auf die Straße zu bringen. Das Bündnis habe sich zudem ein eigenes Zieldatum gesetzt. Ab 2027 wolle man womöglich nur noch klimaneutrale Fahrzeuge anschaffen.
Viele kleine und große Schritte bringen uns dem Ziel der klimaneutralen Mobilität näher. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, finden Sie die Aufzeichnung unseres Thementags E-Mobility und Ladeinfrastruktur – Vorfahrt für E-Fahrzeuge in der Mediathek auf neustadt.org. Wer in der Schule jemanden kannte, der in der Jugendgruppe bei THW Feuerwehr oder DLRG war, der weiß auch, dass dort viele Szenarien geprobt werden, obwohl die Jugendlichen nicht unbedingt gleich auch für echte Einsätze eingeplant werden. Es gilt, früh übt sich. Und je öfter die Handgriffe und Abläufe geübt wurden, umso reibungsloser funktioniert es im Ernstfall. Aber warum üben wir nicht alle viel mehr? Feueralarm, klar, das wird in jeder Schule geprobt. Aber reicht das? Meine Kollegin Scarlett Lüsser kommentiert.
Bekanntermaßen sind in Deutschland die Bundesländer sowohl für den Katastrophenschutz als auch die schulische Bildung zuständig. Doch mit den sich häufenden Katastrophen und Krisen, wie der Pandemie, dem russischen Angriffskrieg und Extremwetterereignissen, wird klar, dass jeder von klein auf Resilienz erlernen muss. So ist Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, der Meinung, dass auch junge Menschen auf Ernstfälle besser vorbereitet werden müssen. Sie sagt, Zivilschutz ist immens wichtig, er gehört auch in die Schulen. Ziel muss sein, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken. Dafür müsse kein eigenes Schulfach her, aber Lehrinhalt sollte es dennoch werden. Denn auch junge Menschen müssten mit potenziellen Gefahren umgehen lernen. Die wichtigen Inhalte, also Aufgaben und Risiken, müssen dafür altersgerecht aufbereitet werden. Auch Sorgen und Ängste sollten Kinder und Jugendliche adressieren können, weshalb künftig Sozialarbeiterinnen und Arbeiter sowie Psychologen zum Lehrkörper gehören sollten, erläutert Stark-Watzinger ihre Ausführungen. Gegenwind kommt aus Schleswig-Holstein. Die dortige Bildungsministerin und Vizebundesvorsitzende der CDU, Karin Prien, ist der Ansicht, dass Zivilschutz und äußere Sicherheit Aufgabe des Bundes sei. Die Kultusministerien der Länder kümmerten sich zwar darum, ein Verständnis für sicherheitspolitische Fragen zu schaffen, aber es helfe nicht, der Bevölkerung und insbesondere Kindern und Jugendlichen Angst zu machen. Im geteilten Deutschland gehörten sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Sirenen zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und ein Probealarm war für Schülerinnen und Schüler normal. In damalig angespannten Zeiten war es wichtig zu wissen, welche Konsequenzen auf beispielsweise einen Luftschutzalarm zu folgen hatten, im Gegensatz zu einem Feueralarm. Mit dem systematischen Abbau des Zivilschutzes nach der Wiedervereinigung ist eben jenes Wissen in Vergessenheit geraten. Auch wenn heute aus Katastrophen wie im Ahrtal 2021 Lehren gezogen und zum Beispiel Sirenen wieder angeschafft wurden, so hilft das wenig, wenn das Bewusstsein für Katastrophen, Resilienz und daraus abzuleitende Handlungen fehlt. Wenn beispielsweise Warnmeldungen via Radio, Fernsehen oder SMS bei älteren Generationen aus diesem Grund wirkungslos sind, so wird auch ein einzelner Alarm auf TikTok bei den Jüngeren kaum etwas bewegen. Das Erlernen von Resilienz setzt in heute wieder angespannten Zeiten früher an. Wenn schon Verkehrsregeln als Basis für das Miteinander auf der Straße in der Schule vermittelt werden und Jugendoffiziere junge Menschen die Tätigkeit der Bundeswehr erklären, sollte der Staat das Gleiche auch für den Zivilschutz in Betracht ziehen.
Seit 1999 ist Professor Dr. Christoph Landscheid Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort. Mit meiner Kollegin Marlies Vossebrecker spricht er über seine Erfahrungen und die Aussicht auf den Bahnanschluss.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Im Juni 2023 waren Sie 40 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt. davon 30 Jahre bei der Stadt Kamp-Lintfort, wo Sie seit 1999 Bürgermeister sind. Welche Meilensteine in der Entwicklung der Stadt können Sie ausmachen?
Zunächst gab es da hier vor Ort den Hoffnungsträger Siemens in Kamp-Lintfort, das größte Handywerk, wie man damals sagte, in Deutschland, das drittgrößte in Europa. Und das ist, wie wir alle wissen, vor die Wand gefahren worden seinerzeit, weil man den Zug der Zeit verpasst hatte. Das ist Geschichte. Aber die Stadt musste sich neu aufstellen danach. Und wir haben dann durch die Gründung der Hochschule Rhein-Waal hier der größten Fakultät in Kamp-Lintfort sicherlich einen sehr guten Neuanfang machen können. Inzwischen mit über 2300 Studierenden am Standort und auch mit einer Neuausrichtung der Wirtschaft in Richtung mittelständische Wirtschaft. Das ist recht gut gelungen. Wir haben dann auf dieser riesigen Industriebrache des Bergbaus, die da 2012 entstanden ist, über 40 Hektar die Landesgartenschau 2020 organisiert, die einen wirklich richtigen Hype in die Stadt gebracht hat mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe, mit über einer halben Million Besucher in trotz der Corona-Zeit. Das war schon waren schon wichtige Meilensteine, denke ich. Aber auch der Stadtumbau, die Stadterneuerung im Zuge der Entwicklung hat den gesamten Innenstadtbereich zu einer neuen Gestaltung geführt. Also das würde ich so als die Meilensteine bezeichnen, die ich da begleiten durfte. Und wir kommen gleich noch zu dem Thema, das mindestens genauso wichtig ist, das Thema Bahnanschluss, der auch für uns ein weiterer Meilenstein sein wird.
Kamp-Lintfort soll ja an das Schienennetz angeschlossen werden und einen eigenen Bahnhof auch bekommen. Welche Schritte sind denn da noch zu tun und welche Vorteile bringt dieser Bahnanschluss?
Ja, wir konnten uns rühmen viele Jahrzehnte lang damit, dass wir, glaube ich, die dritte oder viertgrößte Stadt waren, die keinen Bahnanschluss hatte. Das ist natürlich kein gutes Prädikat. Was ist noch zu tun? Wir haben fast zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, diesen Bahnanschluss zu bekommen, nämlich auf dem Gleis der alten Zechenbahn. Und laienhaft hatten wir uns vorgestellt, das sei ganz einfach, statt Kohlezügen würden da in Zukunft Personenzüge fahren. Das ist aber nicht der Fall, das wäre auch naiv, das zu glauben. Also was ist zu tun? Dieses Zechengleis muss angeschlossen werden an das Gleis der Bahn. Da gibt es ein Übergabestellwerk, das mit in Millionenhöhe erneuert werden muss. Da sind wir schon relativ weit. Ein großer Teil der Gleise ist bereits erneuert. Im Zuge der Landesgartenschau 2020 ist es auch schon befahren worden. Aber wir müssen jetzt noch etwas komfortablere Streckenführung bauen und darüber hinaus natürlich einen Haltepunkt, einen Bahnhof im Zentrum von Kamp-Lintfort. Das Ganze ist weit fortgeschritten, wird voraussichtlich oder sicher 2026 dazu führen, dass dann der erste Zug Richtung Mörs, Duisburg, Bottrop fahren wird. Welche Vorteile? Ich glaube, die braucht man in den heutigen Zeiten kaum unterstreichen. Wir sind Hochschulstadt. Die Studierenden an Fachhochschulen sind zum großen Teil Menschen, die 50, 60, 70 Kilometer zur Hochschule anreisen. Wir haben zwar auch über 230 Wohnplätze hier, aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Insofern, die werden sicherlich den Vorteil des Bahnanschlusses ebenso genießen wie die Pendler. Wie gesagt, wir sind in der Randlage, urbane Randlage am Ruhrgebiet. Viele Menschen arbeiten in Duisburg, Oberhausen, Düsseldorf, Essen. Wir gehen davon aus, und das zeigen auch die prognostizierten Fahrgäste, dass dies ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt sein wird, auch gerade vor dem Hintergrund, dass das Auto ja wahrscheinlich immer unattraktiver wird und ja auch unter energetischen Gesichtspunkten werden soll.
Viele Kommunen befinden sich ja auch in einer schlechten finanziellen Lage. Wie wollen Sie sich denn in Zukunft für die Interessen der Kommunen bei Bund und Land noch mehr einsetzen?
Ich meine, das ist die Schwierigkeit. Natürlich, wir sind ja nicht nur ein kommunaler Spitzenverband. Es gibt ja in unserem Land drei. Das sind die großen Städte, das sind die Landkreise. Wir werden nicht müde, die Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen immer wieder auf die Probleme hinzuweisen. Ganz aktuell geht es um einen tatsächlich höheren Anteil im Anteil der Gemeindefinanzierung. Ohne frisches Geld, wie wir sagen, geht es nicht. Das hat der Ministerpräsident aber leider ebenso wie die Landesregierung verweigert. Wir sagen, dass wir andernfalls in die Situation kommen, oder jetzt schon viele Kommunen kommen, dass sie eben Steuern erhöhen müssen vor Ort, dass sie ihre Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen können. Und es führt dann zu einer Konfliktlage zwischen Kommunen und dem Land, dass wir das Land für diese Situation in den Städten und Gemeinden verantwortlich machen. Und das hat natürlich auch eine gesellschaftspolitische Dimension, nämlich dass natürlich wir gerade vor dem Hintergrund immer größere Gefahr des Rechtspopulismus in Rechtfertigungsnöte kommen. Was, wenn die Menschen merken vor Ort, dass viele Dinge nicht mehr funktionieren und sie dann das Gefühl haben, diese Gesellschaftsform, diese Demokratie funktioniert nicht. Das ist ein Riesenproblem. Leider wird es von, wie gesagt, von Land bisher nicht so wahrgenommen und darauf reagiert, wie wir es uns wünschen.
Eine Möglichkeit wäre ja vielleicht auch die kommunale Selbstverwaltung. Sie sprechen sich ja auch da für die Stärkung aus. Inwieweit könnten denn Städte und Gemeinden da einen ersten Schritt anfangen?
Also in den Städten und Gemeinden passiert ganz viel durch das kommunale Ehrenamt. Das heißt, Gemeinde, Vereine und Verbände sind vor Ort wahnsinnig aktiv. Wir hatten gerade schon das Thema Flüchtlinge im Sport, im Kulturbereich, im sozialen Bereich. Und das ist natürlich eine Basis, eine Bank, um vieles in einer Stadt auch am Funktionieren zu halten. Aber dazu gehört eben auch das politische Ehrenamt. Ja, das heißt, unsere Stadträte rekrutieren sich aus Menschen, die sich Zeit dafür nehmen, Politik zu gestalten. Aber wenn es kaum etwas zu gestalten gibt, weil die finanziellen Ressourcen zu einer kontinuierlichen Mangelverwaltung führen und diese Gefahr besteht, dann ist natürlich auch diese Selbstverwaltung in Gefahr. Und wir setzen einfach darauf, dass dies ernst genommen wird und tatsächlich dieses Ehrenamt weiter gefördert wird. Denn das ist die Substanz der kommunalen Selbstverwaltung. Und das fördern wir vor Ort natürlich. Aber wir wünschen uns, dass es eben auch von anderer Seite, von Land und von Bund genauso unterstützt wird.
Ein Punkt, der da gerade für Konfliktpotenzial sorgt, ist ja die Bezahlkarte für Geflüchtete. Da sollen die Kommunen die Kosten tragen. Welche Entwicklung erwarten Sie denn in der Angelegenheit?
Ja, das ist zum Glück nicht mehr aktuell, dass die Bezahlkarte nach der Auffassung unserer Landesregierung von den Kommunen zu tragen sein soll. Das wäre auch eine Schnapsidee gewesen, die der Ministerpräsident zum Glück zurückgenommen hat. Sondern Fakt ist jetzt, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen, also auch die Landesregierung der Meinung ist, dass tatsächlich es zentral organisiert werden muss. Das kann auch gar nicht sein. Bundesgebiet ist ohnehin schon schwierig genug, eine einheitliche Regelung zu finden. Aber fatal wäre, wenn es auf Landesebene so wäre, dass jede Stadt selber entscheidet, in welcher Form und wie eine Bezahlkarte eingeführt wird. Ich gehe davon aus, dass dies jetzt endlich einheitlich geregelt wird. Und für uns als Städte und Gemeinden ist ganz entscheidend, dass der bürokratische Aufwand sich in Grenzen hält. Wir haben ohnehin häufig an vielen Stellen Personaldefizite und mit solchen Dingen sich dann zusätzlich zu beschäftigen, ist kaum leistbar. Vom Grundsatz her ist die Bezahlkarte sicherlich hilfreich, denn alles, was uns die Arbeit erleichtert und auch Strukturen des möglichen Missbrauchs oder dessen, was die Bezahlkarte letztlich auch mit verhindern soll, erleichtert, das unterstützen wir natürlich. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt dann endlich auch auf einen guten Weg kommt.
Aktuell gibt es ja zahlreiche Demonstrationen gegen rechts und das zeigt ja auch, dass die Bevölkerung nach vielen Jahren der Politikverdrossenheit wieder mehr Interesse an der Politik hat. Macht sich das auch in der Kommunalpolitik bemerkbar?
Also ich finde das toll, dass die Menschen sich engagieren, dass sie auch ihrer Sorge Ausdruck verleihen, dass hier rechtsradikale, rechtspopulistische Kräfte immer stärker werden und dass dies dann auch durch Demonstrationen seinen Ausdruck findet, auch von Schulen, das haben wir auch hier in Kamp-Lintfort erlebt. Meine große Hoffnung ist, dass es nachhaltig ist und das sagen wir auch in Demonstrationen, auch im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, dass es eben nicht nur so mit so einer Demonstration getan ist, sondern dass man sich tatsächlich im Alltag gegen diese Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, teilweise gewaltaffinen Menschen positionieren muss. Und ja, das macht sich in der Kommunalpolitik bemerkbar, aber wir sagen auch, die Stunde der Wahrheit, wenn ich hier von Nordrhein-Westfalen spreche, ist dann eben 2025. Bundesweit ist die Stunde der Wahrheit bei den Wahlen, dass dann tatsächlich auch die Menschen dann, die da auf der Straße demonstrieren, aktiv das tun, was sie als Wähler tun können, nämlich zur Wahl gehen und diese Kräfte eindämmen, die da an die Macht streben. Das wünsche ich mir natürlich auch hier bei den nächsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und generell bei Wahlen. Dann wäre viel erreicht.
Dann, Herr Professor Landscheid, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dann.